Ich bin Gregor.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 15 von Bunt hinter den Ohren. Wir steigen heute in die berühmte Achterbahnfahrt der Gefühle und schauen uns genauer an, wie sich unsere Gefühlswelt im Laufe unseres Alters verändert.
Wir haben selbst einige Leute in unserem näheren Umfeld befragt, wie die diese Veränderung empfunden haben, reden über unsere eigenen Aggressionsprobleme in unserer Jugend und widmen uns zum Ende auch noch ein bisschen diesem Ausblick, was wir in Zukunft eigentlich noch alles von unseren Gefühlen erwarten.
Ja, wir haben ein bisschen darauf achten müssen, dass der Gregor uns dann nicht wegbändet in der Episode, aber am Ende zieht er es dann doch bis zum Schluss durch. Wir reden über meine Adiletten-Birkenstock-Kombinationen und wie schön es ist zu fühlen. Viel Spaß! Ich muss mich erst eingrooven.
Ja, dann können wir dann halt noch einmal anfangen.
Schneiden wir dann noch mal zusammen. Ja, scheiße.
Groove halt mal. Sag, wenn du dann gegroovt hast, okay?
Okay, na, ich bin jetzt auch voll da. Es ist immer wieder merkwürdig, dann da so da zu sitzen. Vor allem, wenn wir jetzt dann so das Mikrofon in die Hand nehmen und du sitzt gerade da, so als Steve Jobs.
Ja, bin ich nicht, oder was? Nein. Ich habe heute extra meinen schwarzen Pulli angezogen, fehlt nur noch der Rollkragen.
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen ein Bart und die Genialität. Aber sonst quasi der gleiche Mensch.
Du, wieso Bart hast du?
Ja, aber so ein Weisheitsbart. Ja. Vielleicht noch das ein oder andere weiße Haar fehlt dran.
Wird schon noch kommen.
Aber ja, die
nach deiner Fahrradtour bist du jetzt ziemlich.
Bin ich gealtert.
Ja. Ja,
die Julia sagt mir heute schon die ganze Zeit, wie fertig ich ausschaue.
Der Gregor hat halt schon, das ist seine zweite Podcast-Aufnahme, wir können ruhig einmal appreciaten, wie fleißig du heute warst, denn du hast heute schon ein Interview aufgenommen. Wir verraten nicht mit wem, das kommt erst später. Und dann geht aber die Tür rein und du schaust halt echt fertig aus heute. Du schaust auch, und dann kommt deine Betrunkenheitshaarsträhne und dann haben wir echt so gedacht, entweder hast du gestern voll durchgemacht oder...
Wäre mal lieber gewesen. Hätte sich wenigstens ausgezahlt.
Ja. Und jetzt irgendwie, und es schaut also aus, als wäre dein rechtes Auge ein bisschen fad. Ein fades Auge.
Das ist ein fades Auge.
Ein fades Auge ist halt, das steht so. Das ist schwer. Ein schweres fades Auge.
Bevor du da jetzt zu viel ausschweifst und über meine Äußerlichkeiten sprichst, schneide ich da gleich ein und sag, du, ich glaube, so gut ich mich noch erinnern kann, was du letzte Woche mit Liefern dran möchtest du uns...
Letztes Mal.
Ja, möchtest du uns was beichten?
Ja, das ist echt, das hat mich so schockiert. Ich habe es nicht geschafft.
Möchtest du vielleicht nochmal sagen, was deine Aufgabe war?
Meine Aufgabe wäre gewesen, einen Tag lang zu schweigen. Und man muss dazu sagen, die letzte Episode haben wir vorgezogen. Also ich hätte insgesamt, glaube ich, 5 Wochen Zeit gehabt, mir einen Tag rauszusuchen, wo ich schweige. Und gestern bin ich vom Urlaub zurück und haben wir so gedacht, so, du warst ja gestern auch da.
Verdammt.
Und haben wir gesagt, verdammt, jetzt kommt er wieder. Und dann haben wir so gesagt, das wäre jetzt die letzte Chance, aber das wäre so eine halbe Sache gewesen. Das wäre ja auch nicht cool. Und jetzt habe ich, aber stell dir das mal vor. Du hast 5 Wochen Zeit, um dir einen Tag zu nehmen, wo du den ganzen Tag schweigst. Natürlich von Montag bis Freitag ist es schwierig, jobbedingt.
Extra aber Montag.
Und es war kein einziges Wochenende dabei, wo ich mal nur zum Beispiel in Wien in der Wohnung gewesen wäre, wo niemand da war oder wo nichts ausgemacht war. Da merkt man erst, wie krass der Alltag einen schon wieder eingeholt hat im Vergleich zu vor einem halben Jahr, wo Corona war. Weil da war einfach nichts auf meinem Timetable und jetzt kommt FOMO zurück und ich muss schon wieder überall dabei sein oder keine Ahnung, von allein wird mein Kalender da gefüllt und irgendwas steht immer vor der Tür.
Also du wartest mit deiner Liefer-Challenge noch auf den nächsten
Lockdown. Das wird es vereinfachen. Na, aber das hat mich echt schockiert, dass mir das so schwer gefallen ist, da einen Zeitslot zu finden. Und vor allem, ich glaube, dass es mir gut tun wird. Auf jeden Fall werde ich das jetzt nachholen. Wir müssen dann Tommy fragen, ob uns noch so ein failed, you failed it Soundtrack machen kann.
Okay, das heißt, du verschreibst dich jetzt dazu, das bis zum nächsten Mal nachzuholen. Okay, gut, dann lasse ich die nochmal so davon kommen. Beim nächsten Mal gibt es einen auf die Finger.
Wer mitmachen will, sehr gerne, dann treffen wir uns zum gemeinsamen Schweigen. Aber eigentlich habe ich Schweigen nur nicht gemacht, weil niemand an unser Gemeinschaftskonto was überwiesen hat.
Wir müssen noch was wieder einen Aufruf machen.
Ihr wart schuld. Na, also ganz ehrlich, Fail von mir. Werde ich auf jeden Fall nachholen und ist einfach ein super interessantes Learning, wie sehr man sich
schon wieder voll geplant hat.
Genau. Gut, aber nichtsdestotrotz, genug von mir. Jetzt zu dir. Du hast die letzten beiden Male, als du dran warst, geliefert. Das heißt, du musst Löchern wählen.
Dann wähle ich jetzt Löchern.
Ja, alles klar. Wir starten los. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast und den du auch weitergeben würdest?
Ich glaube, der ist relativ einfach und man hat ihn auch schon mehrmals gehört, aber es kommt irgendwie dann wieder darauf an, wer das zu einem sagt, aber nicht so viel nachzudenken und einfach zu machen, weil ich das schon dazu neige, dann, bevor ich Entscheidungen triff, sie absolut zu zerdenken. Und ich glaube, das ist auch was, wenn dir jemand erzählt, ich denke jetzt schon so lange nach darüber, ob ich X oder Y machen soll, sage ich, dann mach's jetzt einfach mal. Also du musst jetzt nicht dein Leben auf den Kopf stellen, deinen Job kündigen, dein Haus verkaufen und dein Auto verpfänden, sondern fang einfach mal klein an und mach einfach. Aber dieses Machen, glaube ich, das wäre was, wo ich jedem gleich mal einen Arschtritt machen geben würde und sage, wenn es da draußen dieses kleine Pippelding gibt, an das du jemals gedacht hast, das würde ich gern machen, dann mach's jetzt und wart nicht, dass es irgendwann mal von allein passiert.
Sehr schön. Hättest du lieber eine Brustwarze oder zwei Bauchnabel?
Ich glaube eine Brustwarze, damit könnte ich leben.
Eine Brustwarze und ein Bauchnabel dann?
Ja,
okay.
Zwei Bauchnabel, das wäre irgendwie schräg.
Ich habe das einmal bei
bunten Frauen. Für Frau ist es, glaube ich, anders.
Wieso? Alter, Bauchnabel, es gibt nichts Schlimmeres als Bauchnabel. Wo führt dieses Loch hin, Alter, nach Narnia? Auf jeden Fall, ich habe auch einmal bei bunten Ohren bei Instagram nachgefragt und so die meisten würden lieber am Bauchnabel mehr haben.
Ich finde Bauchnabel echt komisch.
Ich hasse Bauchnabel.
Ich glaube, man hat schon genug komische Dinge da vorne auf der Vorderseite. Das ist ja alles irgendwie nutzlos.
Denk dir mal, du bist über diesen Bauchnabel ernährt worden als Embryo. Egal, weiter geht's. Das lasse ich jetzt nur mal so im Raum stehen. Könnt ihr euch dann später darüber Gedanken machen. Dann würde ich jetzt auch noch mal gerne auf Aufzeichnung haben. Ich glaube, irgendwann haben wir das einmal besprochen. Würdest du lieber wissen, wann du stirbst oder woran du stirbst?
Dann würde ich lieber wissen, woran ich stirb. Weil wann, das, ich glaube, das macht das Leben dann nicht mehr genießbar bis dahin.
Lustigerweise denke ich genau anders. Weil wenn ich wissen würde, ich sterbe an einem Wanderausflug.
Dann gehst du nicht mehr wandern.
Ja, dann geht man ja nicht mehr wandern.
Ja, aber ich glaube, so läuft das halt
und
nicht.
Und dann ich denke mir einfach nur so, wenn ich weiß, dass ich, weiß nicht, mit 87 an dem Tag sterbe, oder keine Ahnung, von mir.
Also das ist so ein bisschen wie, ich finde, das wäre wieder so reizvoll. Es ist ein bisschen so wie russisch Roulette spielen. Wenn ich weiß, dass ich mit Wandern stirb, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Mal wandern stirb? Gering. Zweites Mal, drittes Mal, viertes. Naja, ab sechsten, siebten, achten Mal, dann wird es wahrscheinlich schon langsam kritischer. Aber ich wäre dann ja, wieder so Optimist und sagen, ja, fuck it, beim ersten Mal passiert es definitiv nicht.
Ja, ich bin mit dem Gregor wandern gegangen und gestorben. Das wollte ich jetzt nochmal so. Achillessehnenentzündung. Nein, also ja, ist egal, ich will jetzt nicht irgendwelche alten Wunden aufreißen. Welche Art von Verein würdest du gründen?
Ich glaube, ich würde einen Verein gründen, der genau irgendwie in die Kerbe schlagt, die ich zuerst schon irgendwie erwähnt habe. Ich würde gern an Schulen gehen und den Leuten irgendwie die Flachsen austreiben, dass sie das werden müssen, was ihre Mama, Papas, Großeltern geworden ist und ihnen dabei helfen und sie dabei unterstützen, selber nachzudenken, was eigentlich so tief drinnen in den Schlummern, auf was sie wirklich Lust hätten und ein bisschen weg von diesem gesellschaftlichen, mit was kannst du Geld verdienen, was ist brotlose Kunst, sondern ja, mach halt mal das, auf was du wirklich Bock hast und den 40-Stunden-Beamtenjob, den kannst du mit 24 auch noch machen, da brauchst du nicht gleich schon mit 18 anfangen.
Ich bin 24. Wenn du dir aussuchen könntest, wo du 3 Stunden, eine Woche und ein Jahr verbringen darfst, wo wäre es? Wo würdest du 3 Stunden verbringen, wo würdest du eine Woche verbringen und wo würdest du ein Jahr verbringen?
Die 3 Stunden, ich sage jetzt einfach, was mir als erstes einfällt. Ja. Ich weiß nicht, ob das das Schlauste ist, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, mal so 3 Stunden durchs Weiße Haus zu stapfen und solange der hiesige Präsident noch dort ist, würde ich mir einfach so ein Edding mitnehmen und so ein bisschen rumschmieren. Ich glaube, das wird mir total, total viel Freude bereiten. Eine Woche, wieder das Erste, was mir einfällt, würde ich eigentlich wieder nach Südafrika düsen und mich und dort wieder von den Bergen runtergleiten mit dem mit quasi Fallschirm oder mit dem Paragleitschirm. Das glaube ich, das, ja, nach mehr einer Woche macht man das auch keinen Spaß mehr. Deswegen trifft sich das mit der Woche ganz gut. Und ein Jahr? Ich lese gerade ein Buch, das mir irgendwie ein bisschen wieder den Reiz gebracht hat. Ich würde total gern mal ein Jahr lang mit Urvölkern leben. Also mit so Menschen, die von unserer Zivilisation noch nicht so viel mitbekommen haben, um mal zu sehen, wie die leben. Wahrscheinlich ein Jahr halte ich es dort nicht aus, aber ich glaube, eine Woche wäre zu kurz. Aber wenn ich mich für ein Jahr entscheiden muss, dann wäre das, glaube ich, etwas in dieser Art und Weise.
Schön. Ich habe mir auch kurz Gedanken gemacht. Ich glaube, 3 Stunden würde ich auf dem Mond verbringen wollen.
3 Stunden? Oh, das ist auch gut. Ja. Mond ist auch echt gut, ja.
Aber Reddits zu Magda für diesen Gedankengang, den sie mir in den Kopf gesetzt hat. Aber ja.
Und die Woche?
Ich glaube, eine Woche würde ich mir echt schön Urlaub machen wollen. Irgendwo, das, ich glaube, ich würde sagen.
Malediven oder was? mit diesen komischen Meerschweinl da im Meer turnen, ein paar Fotos machen.
Ja, gibt es auch Schweine dort, was ich wieder cool finde. Aber egal, ist ja deine Frage. Also super, wir schauen uns, dass wir die 3 Stunden irgendwann einmal jetzt demnächst noch ins Weiße Haus bringen, dann kannst du deine Heading-Aktion durchstarten.
Beim Präsidenten.
Und wie fühlst du dich heute?
Erschöpft.
Müde. Stellt euch die schwersten Augen vor, die ihr je gesehen habt, so schauen und Gregor seine eigentlich sehr schönen blauen Augen heute aus.
Das ist echt tragisch, weil ich weiß, dass ich mich auch schon deutlich erschöpfter gefühlt habe in meinem Leben als heute. Da möchte ich nicht wissen, wie ich in diesem Zustand ausgeschaut habe. Vielleicht muss ich mal so 2 Streichhölzer in meine Augenhöhlen stecken, damit das Ding etwas... ja, damit die etwas offener sind. Aber lass uns doch jetzt gleich abbiegen. Über was wollen wir heute eigentlich sprechen?
Wir haben jetzt ein bisschen so gebrainstormt die letzten Tage, über was wir reden wollen. Relativ schnell ist dieses Gefühle und über Gefühle reden kommen, wie leicht es jemandem fällt. Und dann haben wir irgendwie so weitergedacht und uns gedacht, hey, wie ist denn eigentlich diese Gefühlswelt im Laufe unseres Lebens? Verändert sich da was? Ist was dran, dass man sagt, Gefühle werden stumpf im Alter? Und haben uns jetzt die letzten paar Tage, mit dem Thema auseinandergesetzt. Nein, ich habe tatsächlich einige Telefonate geführt, auch mit Menschen aus meinem eigenen Umfeld, um einfach herauszufinden, wie ist die eigene Gefühlsjourney so? Was würde man sagen, was ist heute einem wichtiger als damals? Wo ist man vielleicht ausgeglichener? Wo schlagen Gefühle und Emotionen mehr zu als damals? Und auch im Vergleich zu, wir alle haben auch Großeltern oder ältere Personen in unserem Leben, wie da das Empfinden ist.
Jetzt muss ich da ja gleich einhaken und wenn ich dir jetzt quasi gleich diese Frage stelle, fühlst du heute anders als noch vor ein paar Jahren?
Ja, also ich fühle gleich, aber ich glaube, ich kann es besser zuordnen, es besser beim Namen nennen. Mehr gelernt, weil ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin und das in unserer Gesellschaft ja eher als Schwäche angesehen wird und das habe ich mir auch oft anhören müssen bei beispielsweise Familiendiskussionen, wenn es dann emotional wurde, dann wurde ich eben als schwach hingestellt. Ich glaube, da habe ich einen langen Lernprozess hinter mir, dass ich das überhaupt nicht mehr so sehe. Ich sehe wirklich meine Emotionen und das ist einfühlen können als große Stärke von mir.
Und das hat sich aber jetzt über die Jahre ergeben?
Ja, ich musste daran arbeiten, dass mich die Emotionen und Gefühle, die ich habe, nicht immer komplett überrumpeln. Weil ich bin auch ein Mensch, der sehr schnell mal weint oder berührt ist oder auch wütend. Da wir einfach ein bisschen lernen müssen, okay, wie ordne ich die ein und wann kommen die? Also wie kann ich besser damit umgehen, bewusster damit umgehen?
Und wenn du das jetzt an einem praktischen Beispiel festmachen kannst, vielleicht für so einen Gefühlspanausen wie mich, was ist das? Ist es jetzt so ein, du merkst jetzt schon früher, dass ein gewisses Gefühl auftritt oder du kannst das Auftreten des Gefühls besser kontrollieren?
Wenn man da jetzt einmal, oh Gott, jetzt fangen wir jetzt schon damit an. Als Frau musste ich lernen, dass aufgrund von meiner Periode etwas in meinem Hormonhaushalt und auch Gefühls- und Emotionshaushalt passiert. Und ich habe das in den letzten paar Jahren einfach bewusst beobachtet, einfach, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört, vielleicht nehmen einige wirklich Hormone und die Pille und setzen sie ab und auf einmal merken sie, irgendwas ist los mit ihnen, weil einfach dann der ganze Hormonhaushalt kickt und auf einmal ist man so super emotional und hysterisch und als Frau darfst du das ja sowieso nicht erlauben. Das habe ich mal genauer beobachtet und dann einfach festgestellt, es gibt einfach 2, 3, 4 Tage in meinem Monat, wo ich reizbarer bin und wo ich Probleme anders handeln würde, als wenn ich voll stabil in meinem eigenen Charakter bin. Und mit dem Bewusstsein, dass es diese Tage gibt und dass es völlig in Ordnung ist und dass ich mir halt vielleicht ein paar Ruhephasen gönne und nicht mitten ins Geschehen und an den Tagen vielleicht nicht in großer Gesellschaft bin, das hat mir extrem geholfen. Weil ich habe schon mitgekriegt, dass an solchen Tagen ich zum Beispiel beim Fortgehen mehr eskaliere als an anderen Tagen. Das hat weniger, nicht immer mit Alkohol zu tun hat, sondern auch mit meinem eigenen Hormonhaushalt.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist das jetzt, du wachst in der Früh auf und du weißt, heute ist der Tag? Oder du weißt schon 2 Tage davor, ach, in 2 Tagen muss ich wieder aufpassen?
Ja, mittlerweile weiß man ja seinen Rhythmus, also. Das hängt ja immer also schon auch mit der Periode zusammen und ich weiß, dass es bei mir Anfang des Monats ist. Und an den Tagen bin ich entweder ruhiger oder nicht so humorvoll, das ist ganz schräg dann. Und dann gibt es zwischendurch natürlich auch so Tage, aber das ist nicht so krass, aber du mit dem musst du halt lernen, irgendwie umzugehen. Ich zum Beispiel, du sagst jetzt ganz ehrlich und das ist jetzt keine Werbung, ich bin gar nicht beauftragt, aber ich habe da für mich einfach entdeckt, das ist von Regana, die heißen Mudo, sind so Caps, wir haben gerade vorher auch darüber diskutiert, weil ich dir halt gesprochen, weil ich dir gesagt habe, dass ich die heute eingeschossen habe und darum geht es mir so gut, wie es mir geht. Und da sind halt nur natürliche Zusatzstoffe und Inhaltsstoffe drinnen und da ist halt natürliches, es ist nicht Serotonin, auf jeden Fall ein Glückshormon drinnen, was einen einfach ausgleicht und das bin da gegen Pillenpashing und so, auch wenn das jetzt natürliche Dinge sind. Aber wenn es einem hilft, dann sehr gerne.
Und das hattest du früher nicht so gut unter Kontrolle?
Na.
Vielleicht möchtest du uns mal erklären, wie eine Situation aussieht, in der du das nicht gut unter Kontrolle hast. Was passiert dann? Was passiert dann mit deinen Mitmenschen?
Wenn ich jetzt echt sehr emotional bin, dann kann es halt öfter sein, dass ich zum Beispiel in der Arbeit bei Stresssituationen dann weine. Und wer will, ich habe damit kein Problem, weil ich weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin, aber es gibt halt ein paar Menschen, die das nicht für gut heißen. Und dann irgendwie, dann wirst du so ein bisschen hingestellt, kann nicht so gut mit Stress umgehen. Oder wenn ich, da kann nur ein blödes Kommentar kommen und ich nehme es mir zu persönlich. Und das ist dann spürbar, dass es mich trifft. Und manchmal möchte ich aber so nicht spüren lassen, dass es mich trifft, weil die wäre mir egal, wenn ich nicht heute einen schlechten Tag hätte. Mhm. Und von dem her, also das extrem. Oder ja, mit Alkohol oder Koffein auch, dass ich einfach super hyped bin. Und
Weil was ich in den Gesprächen, die ich geführt habe, immer wieder gemerkt habe, und das habe ich dann auch beim Nachdenken bei mir selbst irgendwie erfahren, ist, dass es schwer ist, diese Grenze zu ziehen zwischen, wie hat sich ein Gefühl geändert und wie hat sich das Bewusstsein für dieses Gefühl geändert. Ich wäre bei vielen Gefühlen wäre ich sofort irgendwie darauf angesprungen und hätte gesagt, ja, das hätte sich total verändert, das fühle ich heute intensiver als früher. Aber beim genaueren Nachdenken glaube ich, dass es das Bewusstsein war, was sich bei mir ganz stark verändert hat, dieses dann überhaupt mal dorthin fühlen und dann auch dieses Gefühl zu verstehen, wenn es da ist und nicht gleich irgendwie mit dem Kopf drüber zu fahren und zu sagen, ja, weiß ich nicht, du bist wahrscheinlich nur hungrig oder bist du vielleicht flau im Magen oder so. Aber mehr als das ist es nicht.
Da hacke ich jetzt kurz ein. Denke mal, was Snickers mit einer ganzen Generation angestellt hat. Dieses, wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Das prägt uns ja extrem, weil wenn du divanhaft wirkst, sagt dir jeder gleich so, bist hungrig. Also weißt du, es ist eigentlich extrem krass, was Marketing auch mit einem auslöst. Und ich, in der Recherche bin ich auch immer aufs limbische System gekommen, wo die ganzen Emotionen entstehen. Und denke mir so, und im Marketing immer, bei jedem Marketing-Workshop, irgendwann kommt dieses limbische System, das du ansprechen musst. Es geht immer um Emotionen in unserem ganzen Alltag. Bei jeder Plakatwand, wo wir raufschauen, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bei jedem Augenaufschlag in der Früh sind Emotionen da. Das ist eigentlich schon auch krass, oder?
Ja, und ich glaube aber grundsätzlich sind die Emotionen was total Positives, weil sie ja schon irgendwie ein bisschen als Kompass dienen in uns und uns darauf hinweisen, wenn unser Körper das ein oder andere benötigt. Also es gibt ja, könnte man irgendwie von körperlichen Bedürfnissen sprechen, die, glaube ich, kennt jeder. Wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, jeder kennt das Gefühl. Jeder weiß, was zu tun ist, wenn dieses Gefühl aufkommt. Und das lass dich halt einfach nicht drauf vergessen. Also der Körper ist quasi darauf programmiert, okay, ich bekomme zu wenig Wasser, Emotion oder in dem Fall Gefühl aussenden, Emotion, Gefühl, können wir auch nochmal drüber sprechen, ist auch ein bisschen differenzierter zu sehen. Und dann auch noch so soziale Bedürfnisse nach, weiß ich nicht, ich habe das Bedürfnis jetzt Anerkennung zu bekommen, irgendwie umarmt zu werden, nach Nähe. Also unser Körper sagt uns ja eigentlich in den meisten Situationen, was er gerade gern von uns hätte. Und das macht es eigentlich ja total, total praktisch, wenn man es, glaube ich, kann und geschafft hat.
Auf den Körper zu hören.
Genau, also diese Signale auch zu deuten. Und ich weiß es von mir selbst, ich würde sagen, ich musste das auch erst für mich lernen. Dieser Abbruch jetzt da in Berlin meines Bike-Trips, das wäre mir vor 2-3 Jahren nicht passiert. Da hätte ich einfach gesagt so, ja, ist schön, dass jetzt mein Körper wehtut, aber mein Kopf möchte das zu Ende bringen und da fahre ich jetzt einfach drüber. Aber man lernt, und das glaube ich, musste ich dann auch immer bei lernen, dass man halt schon die Konsequenzen dann davon zu tragen hat, wenn man dieses Warnsignale nicht wahrnimmt.
Für die, die es jetzt nicht wissen, der Gregor hat sich vorgenommen, von Kopenhagen, weil er da sein Master studiert hat, mit dem Fahrrad nach Wien zu fahren. Und ist dann in circa der Halbzeit mit einem ledierten Knie weitergefahren, das ja schon vorher beschädigt war, muss man auch dazu sagen. Aber halt nicht mehr so spürbar, wie damals, als es passiert ist. Und dann auch nach ein paar Calls mit Physiotherapeuten und du warst, glaube ich, sogar auch
bei einem. Ich war auch in der Behandlung, ja.
Hat der Gregor entschlossen, das abzubrechen, und da hast du ja jeden engeren Bekannten und Freunden diese Sprachnachrichten ja geschickt, mit so Updates, genau, wie es verlaufen ist. Und da hat der Gregor eines gesagt, was mich einfach sehr berührt hat und auch besonders von dir zu hören, ist, es macht keinen Sinn, aufgrund von falschem Stolz jetzt einfach weiterzufahren, weil es wird einfach längerfristige Schäden mit sich nehmen. Und bei so einem Menschen wie dich, der einfach sehr ehrgeizig ist, und wenn du dir was in den Kopf setzt, dann machst du das, und das sage ich ja immer wieder im Podcast, Beispiel, wenn es morgen in der Früh schüttet wie aus Eimern, gehst du trotzdem ins Fitnessstudio, während 99% von uns wahrscheinlich auf dem Sofa sitzen bleiben und Netflix schauen, weil mache ich lieber morgen. Also bist du schon jemand, der das durchzieht, was er sich in den Kopf setzt. Und das habe ich dann einfach gut gefunden, dass du schon weiter und längerfristig gedacht hast. Und war das dann eine Vernunftentscheidung oder ein Bauchgefühl?
Ich glaube ein bisschen beides. Also ich glaube, mein Bauch hat es früher gewusst als meine Vernunft und ich habe es mir dann mit meiner versumpften Vernunft auch versucht, herzuleiten. Also das ist ja ein interessantes Paradoxum, wenn es um dieses sogenannte Bauchgefühl geht. Das Bauchgefühl kommt ja auch nicht aus dem Bauch, sondern kommt ja aus dem Hirn. Und das Interessante an diesem intuitiven System ist ja eigentlich, dass es so schnell arbeitet und so viele Dinge parallel laufen und dann parallel laufen mit, also eigentlich ist das ein Gedankenarchiv, das jetzt da durchforstet wird, um dann ein Ergebnis auszuspucken, das nur nach einer intuitiven Entscheidung oder beim Bauchgefühl eigentlich nie weißt, wo das herkommt. Du kannst immer nur sagen, ich habe dieses Gefühl, das ist nicht richtig oder ich sollte das tun. Und das macht es dann oft schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil du sie nicht begründen kannst für einen Menschen wie mich. Ich denke mir so, nur weil irgendwie ein Teil von mir jetzt sagt, ich soll aufhören, ich brauche einen Grund. Und ich glaube, dann hat das mir dann geholfen, im Nachhinein mit dem Verstand noch einen Grund an dieses Bauchgefühl dran zu dichten, damit dann auch ich das für mich akzeptieren kann, dass das die richtige Entscheidung wäre. Weil nur Bauchgefühl ist mir in vielen Situationen, fühlt sich einfach zu wenig an.
Ja, du brauchst aber mehr Parameter.
Ich würde gerne irgendwie so sagen, deswegen. Und dieses zu sagen, weil es sich richtig angefühlt hat, ich weiß nicht warum, aber das kann ich für mich in der Form nicht akzeptieren. Wie ist denn das bei dir? Weil ich weiß, dass du eigentlich das Gegenteil davon bist. Also eher der Bauchgefühl-Mensch, der dann schon sagt, das hat sich nicht richtig angefühlt und deswegen habe ich es nicht gemacht.
Also da graben wir jetzt wieder ein bisschen eine Grube aus. In meiner schlechten Phase dieser Quarterlife-Krise habe ich genau etwas gemacht, wo ich mehr auf Vernunft gehört habe, im Sinne von, nimm den Job an, wo du besser verdienst, wo du ein Firmenauto hast. Das ist vernünftig, das ist der vernünftige Schritt, karrieretechnisch aufzusteigen, mach das. Während mein Bauchgefühl bei dem, ich weiß noch, wo ich gestanden bin in Wien, als ich diesen Anruf bekommen habe für diesen Job auch, hat mein Bauchgefühl so gesagt, no, du willst das nicht annehmen. Und meine Stimme hat so gesagt, ja, voll super, ich freue mich, danke, dass das so geklappt hat. Und boah, und ja, das hat sie halt dann einfach durchgezogen. Und dann hatte ich wirklich, dann war ich echt, es war ein Problem, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kann mir selber nicht mehr vertrauen. Und alles, was ich mache, ist eine falsche Entscheidung und das gibt es de facto nicht. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur mich selbst, wie ich damit umgehe, für was ich mir entschieden habe. Und das war dann echt ein Problem, weil ich gemerkt habe, okay, Vernunft, also meine Vernunftentscheidungen stimmen überhaupt nicht mit meiner Wertetabelle ein, stimmen überhaupt nicht, das hat alles geresettet werden müssen. Würdest du gern mehr oder weniger fühlen? Also dieses berühmte Bauchgefühl.
Ich glaube, ich hätte gerne mehr davon, weil es bei mir noch immer so undeutlich ist oft, dass man das einfach abtun könnte als, ja, ist nicht wirklich da. Also es ist nicht so präsent, dass man es auf jeden Fall in eine Entscheidung mit einbeziehen muss.
Ja, weil ich habe das nämlich auch bei Bunt hinter den Ohren auf Instagram gefragt, ob die Leute gern mehr oder weniger fühlen wollen. Und das war eigentlich relativ interessant, weil 51% gesagt haben, sie würden gern mehr fühlen und 49% weniger. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ich werde dann wahrscheinlich eher im Topf weniger fühlen, wobei ich das einfach schön finde, dass ich so viel empfinden kann. Wahrscheinlich eher mehr lernen, das besser in Worte fassen zu können, das besser selektieren zu können, warum ich so fühle.
Ich glaube, das in Worte fassen ist bei mir auch ein großes Thema, dieses irgendwie Menschen erklären können, was man fühlt. Aber ich glaube auch, das Bewusstsein ist bei mir ein Riesenthema. Und weil ich gerade dran denke, da fällt mir eigentlich in der Situation was ein, wo ich glaube, das hat sich bei mir auch total stark verändert. Und zwar war für mich früher der Ort, an dem ich am meisten fühlen konnte, war eigentlich so der regelmäßige Samstag am Fußballplatz. Ich konnte mich da so reinsteigern und alle Emotionen durchleben, von wirklich Freudenschrei bis irgendwie, ja, fast irgendwie bis hin zu den Tränen. Und dann nämlich ein Gefühl, was für mich total oft präsent war die Aggression, also dieses Aggressivwerden. Und da fällt mir jetzt quasi zu heute ein, das habe ich deutlich besser unter Kontrolle. Und in der Kontrolle aber den Gefühlsausbruch. Ich glaube, das Gefühl ist noch immer das gleiche, also es hat sich nicht verändert, das Gefühl. Was sich aber verändert hat, sind zwei Parameter, dass ich früher merke, dass es hochkommt. Also ich merke es nicht erst dann, wenn ich explodiere, sondern ich merke es, wie es langsam in mir aufsteigt. Und dann kann man irgendwie schon Gegenmaßnahmen einleiten, umdrehen. Was machst du? Sich umdrehen, wegschauen. Von mir aus kleine Ausbrüche, das geht ja auch. Also ein kleines Ausbruch. Ein Schimpfwort.
Ich habe also, noch nie aggressiv erlebt. Das ist ja, das krass.
Doch, das gibt's. Das gibt's ganz oft. Das, glaube ich, würden viele Leute anders beantworten.
Warum hast du das? Hast du das Gefühl, bei mir nicht so zu sein zu können wie bei anderen?
Na, vielleicht machst du mich einfach nicht so aggressiv wie andere. Das kann ja auch eine Erklärung.
Wenn du meine zwei verschiedenen Schlappen siehst, wirst du nicht aggressiv.
Nein, da bin ich tolerant genug und zu sagen, ja, das ist die Julia. Die Julia ist der einzige Mensch, der mit einer Adilette und einem Birkenstock auf dem anderen Fuß durch die Weltgeschichte zuckert.
Ich habe in meiner 60 Quadratmeter Wohnung, wo mein Zimmer war, 10 Quadratmeter, hat ein paar Adiletten verloren und jetzt gehe ich mit einer Adilette und einem Birkenstock herum. Krieger ist gleich aufgefallen.
Ja, ich habe gesagt, das beschreibt dich wirklich in einem Bild oder in dem Fall in einer Adilette. Mehr brauchst du nicht, um deinen Charakter zu beschreiben.
Das heißt, das ist etwas, was sie wesentlich verändert hat. Du spürst dieses Gefühl schon noch, aber du kannst es besser kontrollieren oder besser damit umgehen.
Ja.
Gab es ausschlaggebenden Grund, wo du gemerkt hast, Gregor, an deiner Aggression muss man arbeiten?
Es gibt, ja, also da gab es mehrere, aber die haben, glaube ich, nicht wirklich zu Umdenken geführt. Zum Umdenken hat dann wirklich fast ein bisschen die Optimierung geführt. Mir hat mal einmal ein sehr kluger älterer Herr gesagt, dass der hat immer gemerkt, dass ich aggressiv wäre, und hat dann zu mir gesagt, dass ich mir vorstellen muss, dass sobald du aggressiv wirst, ist der biochemische Vorgang in deinem Körper so, dass das Blut von deinem Hirn, wo es zum Nachdenken da ist, in den Körper, also in die Exkremente fließt, um dich bereit für einen Schlag, für das Weglaufen zu machen, und du so viel weniger klar im Kopf bist. Und das kennen vielleicht die Leute, die schon mal so einen Aggressionsausbruch hatten, wo man sich im Nachhinein denkt, so, was habe ich mal dabei gedacht? Und man denkt sich in der Situation einfach nichts. Das ist wie so ein Film, der abläuft. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich das Beschissenste, was mir passieren kann, wenn ich dann einfach, wenn mein Hirn dann, was ja eigentlich bestimmen sollte, wie ich jetzt da die beste Entscheidung triff, dann einfach nicht unter seiner vollen Kapazität arbeitet. Und dann hat mir das, glaube ich, auch geholfen. Also ist bei mir gekommen, stark übers irgendwie Meditieren mit der Zeit, besser kontrollieren zu können, wo mein Fokus gerade liegt, und aber auch in mich reinspüren zu können, weil ich mir sonst eigentlich nie die Zeit genommen habe, in mich reinzuspüren. Und dann gab es so ganz präsente Gefühle, die man dann wahrgenommen hat, wenn ich richtig hungrig war, habe ich das gemerkt, oder wenn ich richtig grantig war. Aber alles, was irgendwie so nur so leicht unterschwellig da war, das ist, glaube ich, nie wirklich, wirklich aufgefallen. Und ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich bin schon gespannt, wie sich das in der Zukunft noch verändern wird. Hoffentlich zurück ins Negative.
Das ist aber eigentlich schon interessant, sich einmal so in die Vergangenheit zu wagen und so zu denken, okay, wie war ich früher, wie habe ich eine extrem gesunde Streitkultur zu Hause, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mich ja auch mit ein paar...
Würden das alle so sagen? Oder ist das nur du?
Dass wir gesunde, starke würden alle so sagen. Nein, haben wir tatsächlich, also bei uns fliegen echt die Fetzen, bei uns sind die Türen geflogen, bei uns wurde gestritten und geschrien und auch mal böse Dinge gesagt, aber wir sind nie böse miteinander, also böse.
Es hat nie jemand vor der Tür schlafen müssen.
Aufeinander zu Bett gegangen. Also es wurde immer vorher auch geklärt. Und ich habe mir ja jetzt auch heute und gestern auch mit Familienmitgliedern unterhalten, wie die das halt empfinden, wie man sich verändert hat. Und das Interessante ist da eigentlich, also ich würde jetzt einmal sagen, dass meine Mama, die ist eine von 10 Kindern und in einem sehr katholischen Haushalt quasi aufgewachsen, wo wenig gesprochen wurde. Schon gar nicht über Gefühle und auch jetzt nicht übermäßig viel Gefühle gezeigt wurden. Jetzt, da waren die Kinder am Bauernhof auch da, um mitzuhelfen, die haben ihre Schule machen müssen und sich quasi an den Regeln halten und am Sonntag ist in die Kirche zu gehen. Und da ist interessant zu sehen, ich glaube, diese gesunde Streitkultur, die wir zu Hause haben, also meine Schwester, meine Mama und ich, die hat sich entwickelt durch uns Kinder. Also meine Mama hat über ihre Gefühle reden gelernt durch uns. Das ist nicht so etwas, was sie mitgebracht hat. Ich glaube, sie hat es vielleicht in ihr tragen, aber es ist nicht, was sie in ihrer Erziehung erfahren hat, ganz klar und offen zu reden. Weil da bin ja ich oft die, die extrem bohrt und alles wissen will. Das habe ich eigentlich relativ interessant gefunden, während es auch interessant war zu sehen, wie sich unsere Großeltern mit den Enkelkindern entwickelt haben. Weil die total liebevoll dann waren, total fürsorglich. Da waren sie nicht mehr die Eltern, da waren sie einfach die Großeltern. Und da hat es Umarmungen gegeben und ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel oft so als Kinder bei Oma und Opa im Bett geschlafen und da wurde gekuschelt und lieb gekost und spazieren gegangen und gemeinsam Marmelade gekocht. Das haben also die eigenen Kinder nicht erfahren, aber die Enkelkinder dann. Und das habe ich eigentlich dann schon auch interessant gefunden, wie sich quasi auch die Generation der Großeltern, als sie junge Erwachsene waren und jetzt als Pensionisten, das verändert hat. Und wie prägend quasi die Generation, die nachkommt, für die ist. Ich glaube, wir werden da auch noch extrem viel mitmachen, wenn wir Kinder haben oder Enkelkinder haben oder vielleicht auch keine, aber ich glaube, dass sich das schon nochmal formt, weil die aus einer ganz anderen Zeit kommen, auch ganz andere Werte mitnehmen und da Austausch extrem wichtig ist.
Haben da jetzt aber in dem Fall zum Beispiel Eltern oder Großeltern berichtet, warum sie sich verändert haben? War das irgendwie, haben gesagt, das war die Zeit, die ihnen einen besseren Umgang mit Gefühlen gelernt haben? Es war vielleicht eine andere Situation, weil es plötzlich die Enkelkinder waren. Es gibt ja auch irgendwie ein bisschen Distanz. Also es ist, glaube ich, cooler, also es ist leichter, die coole Uroma zu sein, die coole Oma zu sein, als die coole Mama. Weil man als Mama dann irgendwie schon noch das Gefühl hat, man muss die Kinder erziehen und erziehen ist nicht immer lustig.
Da ist nicht immer lustig. Das müssen wir uns überlegen, ob ich das dann rausschneide. Aber die Antwort war tatsächlich, als ich so gefragt habe, warum glaubst du, dass die Oma so entspannt worden ist, so über die Zeit? So war die Antwort so, ja, Tabletten. Ich konnte nämlich viele Jahre nicht so schlafen und hat jetzt so Schlaftabletten gekriegt, die antidepressiver sind und sie vielleicht ein bisschen sie entspannter gemacht haben. Nein, keine Ahnung. Also das war wirklich die Antwort, aber mag vielleicht ja auch so sein. Ganz perplex, pesch mal jetzt my family. Nein, also ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Family und bin auch froh, dass sich das alles so entwickelt hat. Ich glaube auch, dass das nicht sehr, also bei uns gibt es halt einfach kein Tabu. Also ich könnte das jetzt auch rein theoretisch ansprechen. Also und ich habe damit kein Problem zu sagen, okay, was hat dich dazu bewegt, so Gefühle zeigen zu können oder weil ich habe mich auch eben mit mehreren unterhalten, wo zum Beispiel eine gute Beziehung dazu geführt hat, dass die Person jetzt einfach sie selbst ist und ganz offen drüber redet und sie sagt selber so, reden ist einfach alles. Du kannst noch, also Schönheit vergeht, aber Liebe besteht und die hat dann einfach, die war auch vorverheiratet, hat Haus gebaut und das war halt so. Das war ihre Definition von Liebe. Bist halt mit dem zusammen, mit dem baust du Haus. Die war nicht sie selber und hat dann jemanden kennengelernt, mit dem sie jetzt mittlerweile seit 20 Jahren verheiratet ist. Und sie hat gesagt, ich habe sie dann gefragt, ob sie glaubt, dass Gefühle abstumpfen im Laufe der Zeit. Und sie kann mir jetzt nach den 20 Jahren Ehe sagen, dass das definitiv nicht so ist. Dass du aber mit dir selber in Reinen kommst und vielleicht mit einem Partner, den du zusätzlich hast, der dir zeigt, wie man Gefühle verbalisiert, weil du das in deiner eigenen Erziehung vielleicht nicht gelernt hast oder durch dein Umfeld nie gehabt hast, dann wird deine Gefühlswelt einfach stabiler. Also du hast dieses Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt, was ich oft bin, nicht mehr so ausgeprägt, aber du bist da mehr bewusst, okay, was du hast. So hat sie mir das beschrieben. Das war eigentlich sehr schön zu sehen, weil ich auch weiß, weil ich im Laufe der Zeit auch mitgekriegt habe, wie sie sich als Person entwickelt hat.
Wenn ihr diese Gespräche habt, was mir auch als Frage gekommen ist, und das ist jetzt eine unglaublich schwere Frage zu beantworten, aber wenn du jetzt nur an eure Gespräche denkst, hast du das Gefühl, dass ihr im Grunde schon alle die gleichen Gefühle habt? Also fühlt sie alle das Gleiche?
Ich glaube, dass die Gefühlspalette die gleiche ist. Ich glaube, dass wir nur verschiedenen Fokus auf etwas legen. Also zum Beispiel, ich war als Jugendliche auch viel aggressiver, so super emotional. Bin jetzt, würde ich schon einmal sagen, ausgeglichener und ich bin so unglaublich mitfühlend. Also mich können andere Geschichten so extrem mitnehmen. Aber ich glaube schon, dass wir das Gleiche fühlen können. Also auch dieses Beschreiben, beste Beschreibung, sorry, aber fühlen, einen Orgasmus zu beschreiben. Das erste Mal, als mir jemand einen Orgasmus beschrieben hat, hat die Person gesagt, das ist, als hättest du ein Feuerwerk im Körper. So ist dieses Gefühl. Und das erste Mal, als ich einen Orgasmus hatte, wusste ich, was die Person meint. Oder auch dieses irgendwie ein laues Gefühl haben oder irgendwie kein gutes Gefühl haben. Man weiß ja, man verbalisiert das ja und ich glaube, dass das schon ähnlich ist.
Das ist zum Beispiel auch etwas, was mir im Zuge der Recherchen immer wieder untergekommen ist und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, es war auch irgendwie Mitgrund, darüber zu sprechen, dass mir wieder aufgefallen ist, wie viel schlechter, und in dem Fall weiß ich gar nicht, ob das an der Bereitschaft liegt, darüber zu sprechen oder wirklich die Fähigkeit, das zu kommunizieren, wie ich sagen, meine männlichen Freunde dann da waren, wenn es um Gefühle ging, darüber zu sprechen, weil ich auch gemerkt habe und auch bei mir selber gemerkt habe, das ist nichts, über was ich mir so oft im Detail Gedanken mache. Und es war ganz interessant, ich habe gestern eine Freundin getroffen, die gesagt hat, die kommt jetzt gerade von einem Nachmittag, wo sie eigentlich zum Beispiel den ganzen oder mehrere Stunden mit ihrer besten Freundin auf der Couch gesessen ist und haben nur über ihre Gefühle gesprochen. Und ich habe mir gedacht, das wäre mir noch nie passiert. Also ich glaube, ich habe überhaupt noch nie länger als 10 Minuten über meine Gefühle gesprochen. Und dann hätte mal jemand gesagt, ich bin hungrig oder ich liebe dich oder ich habe Angst. Aber es ist wirklich so, außer im Extremen komme ich eigentlich nicht dazu, über Gefühle, also mit Freunden über Gefühle zu sprechen.
Aber du empfindest sie schon, oder?
Ich empfinde sie, aber kennst du das nicht auch? Also gerade erst, wenn man darüber spricht, denkt man intensiver darüber nach. Mhm. Ähnlich wie mit der Podcast-Vorbereitung.
Ja.
Also sagen, sobald man dann sagt, okay, man gibt diesen Anstoß und man denkt so darüber nach, dann kommt so langsam hoch, dann fühlt man dann mal so wirklich rein. Ich glaube, ich könnte nicht immer in jeder Situation so auf Knopfdruck sagen, wie ich mich gerade fühle.
Ja.
Außer es ist extrem. In die Extremen absolut. Aber so alles dazwischen eher schwierig.
Ist eher gut, wenn du eine gesunde Konstante hast. Es ist eben dieses Himmelhochjauchzen, so oder betrübt oder immer wieder das Gefühl haben, boah, ich fühle mich schlecht und ich habe eine schlechte Phase. Ich habe mich so viel mit mir selber beschäftigt. Ich habe, glaube ich, so viele Selbstfindungsbücher gelesen. Irgendwann, ich konnte nicht mehr. ich mir so gedacht, es wird nicht besser. Was ich noch immer inhaliere, es führt gerade eher dazu, dass ich mich noch schlechter fühle, weil ich mich nur mit mir selber beschäftige. Und dann habe ich das auch ein bisschen lernen müssen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr noch das Gefühl, es ist mir alles zu viel. Es ist mir zu viel, dass ich mich quasi um die Nachhaltigkeit dieser Welt kümmern soll. Ich darf nicht mehr fliegen, weil das ist nicht gut. Am besten gar kein Fleisch mehr essen, weil das ist nicht gut. Das ist nicht erschämenswert. Keine Fast-Fashion-Mode. Keine aufgelegten Witze sagen, weil das könnte eine Minderheit diskriminieren. Und ich würde mich schon als Mensch beschreiben, der sehr, sehr offen ist und sehr tolerant ist. Aber es hat mir meine Lebensfreude genommen. Und ich habe mich phasenweise dann wirklich schlecht gefühlt, weil irgendwie nichts mehr, du durftest nichts mehr. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, hey, wenn ihr einen aufgelegten Witz habt, dann kann ich den auch erzählen, weil ich im tiefen Innern ja weiß, wie ich denke. Und wenn ich jetzt mal in mir ein Flugzeug setze, man ist durch Corona eh schwierig, dann fliege ich zu diesem Ort und bin auch mal dankbar, dass ich in einer westlichen Welt aufwachsen darf und bestraf mich nicht dauernd dafür. Ich glaube nicht, dass ich die Welt im Positiven ändern kann, wenn ich mich dauernd nur negativ fühle. So.
Vielleicht auch ein Ausblick noch in die Zukunft, wenn es um deine Gefühle geht. Was würdest du dir wünschen? Wie sollen sie sich noch verändern? Wie sollen sie intensiver, schwächer werden, wenn du heute quasi diesen Blick in die Ferne wirfst?
Es war schon mal ein großes Learning, im Laufe der Journey herauszufinden, dass ein Gefühl nicht für immer bleibt, so wie ein vorgeladener Nokia 3310i-Akku. Weil als Jugendlicher habe ich mir zum Beispiel oft gedacht, mit gebrochenen Herzen, das bleibt jetzt für immer und ich werde nie wieder jemanden finden, der mich so begeistern kann. Und lustigerweise gibt es so viele tolle, großartige Menschen, die immer catchen können, beispielsweise jetzt Liebe, was mich extrem verwundert hat. Und da würde ich mir wünschen, auch in der Zukunft, ich würde gerne meine Grundnaivität, die jugendliche Grundnaivität, mir gerne beibehalten, diese Neugier. Und ich würde gern weiterhin so intensiv fühlen, wie ich fühle. Also das nicht ablegen, weil ich Angst habe, verletzt werden zu können. Das ist, glaube ich, auch ein immenses Learning, was ich hatte und sicher, also was ich jedem ans Herz legen möchte. Ich habe kein Schamgefühl mehr, jemanden zu sagen, was er mir bedeutet. Und das hatte ich als Jugendliche oft, weil viele Leute nicht darüber gesprochen haben, was sie empfinden oder wie sie so ein Gespräch empfunden haben. Ich denke mir einfach nur so, ich möchte einfach nicht, dass Leute nicht wissen, was sie mir bedeuten. Und das würde ich gerne in Zukunft beibehalten. Das ist mein Zukunftswunsch, dass ich das nicht wieder aus den Augen verliere. Was wäre so dein Zukunftsgedanke?
Ich habe jetzt nachgedacht, während du darüber gesprochen hast. Und ich glaube, etwas, was ich mir wünschen würde, ist Gefühle noch irgendwie mehr spüren zu können, aber in dem Spüren, ich würde sie gerne so mitnehmen können. Ich habe mir das irgendwie dann versucht, irgendwie quasi in so bildliche Sprache zu übersetzen. Ich würde gerne irgendwie so ein Gefühl wie so eine Welle surfen können, so darauf reiten können und sie irgendwie so mitnehmen und nicht nur immer dann gerade spüren, wenn die Welle gerade bricht. Also so quasi in diesem letzten oder meistens ist es dann quasi dieser Extremzustand. Ich würde bei positiven und negativen Gefühle quasi gern schon früher auf der Welle stehen und sie mitnehmen, um mich einerseits darauf vorbereiten, auf diesen Bruch der Welle, aber andererseits ihn irgendwie auch mitfühlen zu können, das eben im Positiven. Ich glaube, ich neige dazu, gerade wenn es um positive Gefühle geht, dann irgendwie nur dieses absolute Extrem mitzunehmen und vielleicht so diese kleinen positiven Gefühle, die sich schon entlang des Weges ergeben, gar nicht so wahrzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass ich es besser hinkriege, quasi diese Gefühle von vorne bis hinten durchzureiten und mitzufahren.
Ich glaube, dass du halt Gefühle nicht dauerhaft mitnehmen kannst. Und darum ist dieser Moment und darum ist diese Achtsamkeit so wichtig. Diesen Moment sehen, was ich habe erst, bin ja vom Urlaub heim, habe mir nochmal die Urlaubsfotos durchgeschaut und habe mir so gedacht, boah, da, in der einen Woche waren so viele Dinge, die mir einfach so langfristig dankbar machen. Und das kommt, das, da geht es darum, morgens aufzuwachen bei einem frisch gedeckten Frühstückstisch oder eine Flasche Rotwein trinken, wo das Etikett echt scheiße ausschaut, aber er schmeckt viel besser, als das Etikett ahnen lässt. Oder mit dir eine lauwarme Kanne Kaffee teilen und einfach heimkommen. Und das sind so kleine, simple Dinge. Ich meine, das war ein scheiß Tee. Aber der bedeutet was. Und ich glaube, dass diesen Fokus eben nicht nur auf die extremen Dinge zu legen, weil dann machst du genau das, von einem Großereignis zum nächsten zu stampfen und das, den Weg dazwischen einfach komplett aus den Augen zu verlieren. Und das ist ja geil. Ich meine, wie bitte deine Ereignung, deine Maximierung der Erlebnisdichte, die muss, behalte das auf jeden Fall bei. Aber ich glaube, dass sehr viele kleine, wertvolle Dinge verloren gehen, wenn wir immer nur das Beste vom Besten wollen, die Nummer 1 sein wollen, wir wollen alles erleben, wir wollen die ganze Welt sehen. Ich wollte mit 23 die ganze Welt gesehen haben und war frustriert, dass ich noch nicht in Thailand war. Und dann denke ich mir einfach nur so, what the fuck, du hast dein ganzes Leben vor dir.
Du hast noch genug Zeit und ich glaube, das ist ja auch gegen Schluss hin jetzt irgendwie was Schönes, was man mitgeben kann, ist, dass Intuition ja immer irgendwie ein Vergangenheitsarchiv durchforstet und im Laufe des Lebens immer besser wird, weil es immer mehr Referenzpunkte gibt, auf die man zurückgreifen kann. Und ich glaube, für mich, wie auch, glaube ich, für viele andere da draußen, ist es dann wichtig, sich im Laufe des Lebens immer mehr darauf zu verlassen und dann auch zu wissen, das ist vielleicht Menschen, die ähnlich dicken wie ich, die dann in diesem Hintergrund diesen Verstand haben, dein Bauchgefühl wird besser, verlass dich drauf und du kannst dich drauf verlassen.
Wollte die Pia dazu halt auch noch was sagen?
Die Pia hat quasi uns auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Die können wir uns ja eigentlich auch nochmal jetzt auch nochmal passend zum Ende anhören.
Aber ich habe das Gefühl, ich habe mir in mancherlei Hinsicht das abgewöhnt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Da schaltet sich dann viel zu schnell mein Verstand ein.
Ja, und ich glaube auch, also was man auch in Pia ihrer Sprachnachricht gehört hat, man darf sich jetzt gar nicht irgendwie davon groß aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Für alle da draußen, dieses Bauchgefühl hat auf jeden Fall seine Berechtigung, kommt auch nicht aus dem Bauch, sondern kommt aus einem Teil des Hirns, der deutlich mehr Informationen heranzieht, um eine Entscheidung zu treffen und deswegen in vielen Situationen auch deutlich besser widerspiegeln kann, was wirklich in uns schlummert. Und den Verstand setzen wir eh oft genug ein. Um den, glaube ich, muss man sich absolut keine Sorgen machen. Der wird nicht aussterben.
Was sagt dein Bauchgefühl jetzt?
Mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, ich bin echt happy mit dem Podcast. Es krampft schon ein bisschen, weil ich weiß, wir müssen jetzt noch das Intro aufnehmen.
Wir hassen das Intro.
Es ist wirklich, aber ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag und ich freue mich schon total, mich irgendwie unter die Bettdecke zu knallen, die Augen zuzumachen
und morgen
wieder mit frischer Energie aufzuwachen.
Alles klar. In diesem Sinne, bleibt's bunt hinter den Ohren und bis bald. Tudu.